wir sind dabei. Hertha, Hertha, du ganz allein. Sollst der Stolz von Spreeathen sein. Hertha, Hertha, ei, 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 ei. Dir sind wir für alle Zeit treu.
Ahohe und Hände hoch, wer von euch jetzt schon gegoogelt hat, wie der Torwart bei Queen's Park Rangers oder Sheffield United heißt. Und deswegen begrüßen wir euch hiermit. Du hast schon mal die Molle schön aufgemacht.
Du auch, aber schon bevor wir aufgenommen haben.
Mit einem fetten Teaser, ja genau. Begrüßen wir euch jetzt zur neuen Folge von Atze und Schmock. Es gibt mal wieder viel zu besprechen. Wir waren schon fast gerettet, dann doch nicht. Einer war live dabei und der sitzt direkt neben mir.
Yes. Wir trinken heute erstmal viel wichtiger ein Lübzer Naturradler Grapefruit. Ich weiß nicht, wie das gekommen ist, warum ich das noch hier habe. Du wolltest ja keine Molle mitbringen auf dem Weg.
Ich hatte nur 20 Cent und habe mir gedacht...
Auf eine Bank gibt es auf dem Weg nicht hierher.
Ja doch, aber dann müsste ich zahlen. Und dann dachte ich mir, ja, ich habe auch keine Lust drauf. Die Gebühren.
Naja, also schön ist die Hauptsache, dass es heute wieder Möllchen gibt. Ich glaube, es ist generell so, dass wenn Hertha verliert, dann haben wir keinen Bock auf Molle, dann bleiben wir bei Tee.
Oder? Das kommt auf die Uhrzeit an.
Ja, und auf die Uhrzeit. Wobei, das macht eigentlich auch keinen Unterschied. Sonntagvormittag haben wir auch schon mit
Molle. Ja, ja, das auch. Aber dann musste ich, wenn ich nicht arbeiten muss, dann ist auch kein Problem. Aber
zurzeit ist ja so, Spielansetzung und unser persönlicher, privater, also was wir zu tun haben, ich kann nicht reden, ich bin wie du gerade, wir haben beide gearbeitet bis 17:30 ungefähr, ne? Ja. Bis 18 Uhr, falls jemand, ich habe bis 18 Uhr gearbeitet.
Ich auch,
nicht
übrigens. Ich auch übrigens.
So, und du bist direkt hierher und ja, ich wollte nur sagen, zurzeit ist immer schwer, Wochenende aufzunehmen, ne? Wir kommen dann immer Montagabend dazu, wie gesagt, direkt nach der Arbeit und so, da muss ich erstmal sammeln.
Deswegen, es ist jetzt 19 Uhr.
Genau. Ja. Also, wo starten wir? Ja, ich war am Wochenende in Bielefeld tatsächlich, habe ja schon groß angekündigt, mein bekannter, mittlerweile jedem Atze und Schmock-Zuhörer bekannter Bielefeld-Kumpel. Wir haben es endlich mal geschafft, uns zusammen ein Spiel da auf der Alm anzuschauen, beziehungsweise in der Schüko-Arena. Ich habe jetzt erfahren von ihm,
ich wollte gerade sagen,
mal kurze ja. Fun-Fact hier, warum das die Alm genannt wird. Weißt du das?
Weil es auf einer Alm steht.
Ja, also im Prinzip, das gehörte früher einem Bauern, dem Bauer Lohmann, und der hat dieses Grundstück dem Verein zur Verfügung gestellt. Und deswegen haben die ja ihr Stadion gebaut und deswegen heißt das Maskottchen von Bielefeld heute auch noch Lohmann.
Ah.
Ja. So, so viel zu Bielefeld. Ab jetzt geht es nur noch um Hertha.
Das ist ja interessant.
Mhm. Ja, du hast es hier zu Hause gesehen.
Ja, ich musste arbeiten.
Ja.
Und habe es dann vom Bildschirm verfolgt. Und war halt natürlich dieses klassische... Ding dann, ne, kam halt so dieses Tor. Ich muss auch ehrlich sagen, als, ja, kommen wir ja später wahrscheinlich nochmal drauf zu sprechen, weil viele haben auch mal geschrieben, als dann das Tor in Stuttgart fiel, habe ich nur noch die Sekunden gezählt, bis dann unser Treffer auch fällt so. Und bei mir war es irgendwie, dachte ich so, ja, das würde jetzt passen. Also ich habe damit gerechnet, als wir die Riesenchance schon 2-0 liegen lassen haben, jetzt gedacht, das ist doch dieses typische, ja, dann wer die nicht macht, der wird dann halt bestraft.
Ja, der Klassiker. Das ist ja in dieser Saison schon öfter so gewesen, dass wir mal 1-0 geführt haben und dann es nicht geschafft haben, es 2-0 nachzulegen. Und du denkst dir halt so, okay, Chancen waren da, wenn du es 2-0 nicht nachlegst, am Ende rächt sich das irgendwie. Und klar, auf die vergebene Chance, da kommen wir auch zu sprechen. Aber ich halte auch schon viel davon, dass, ja, da keinen jetzt persönlich, ne. Prince hat es ja schon richtig gesagt, ich glaube, die beiden wissen am besten, dass sie da mehr hätten draus machen sollen.
Muss ich auch sagen, ich fand auch das Interview echt cool mit ihm, weil er dann das so locker runtergelabert hat, also so gleich diesen Fokus und auch keine Vorwürfe und hier und dann...
Ganz,
so
ganz der Führungsprinz.
Und das Positive gesehen, weil es stimmt ja auch, eigentlich an sich dachte ich jetzt auch, dass Bielefeld quasi, weil ich fand die jetzt gar nicht so krass, ich fand halt dann ab, also es gab halt diese eine Phase, nach der ersten Halbzeit war natürlich total schwach, seit er dann auch noch der Trainer quasi danach zugegeben, schon wieder seinen Namen vergessen.
Kostmann.
Genau, Kostmann. Dass es so halb Taktik war auch, dass sie eben nicht sofort draufgehen wollten und da und dann, aber ich fand die jetzt echt nicht so stark und dachte, okay, eigentlich, uns war es auch okay. Am Anfang habe ich mir auch gedacht, weißt du, 0-0, nehmen wir mit, kein Ding. Ich habe einfach nur gehofft, dass Stuttgart nicht gewinnt und dann einfach einen
dass
Punkt
wir nicht
holen.
Verlieren.
Genau, und wir ja. auf keinen Fall verlieren und dann ja. halten wir schon Bielefeld halt weiter auf Distanz, passt ja. alles. Und aber dann hatten die so kurz nach der ersten Halbzeit, nach der Pause, dann hatten sie eine ganz gute Phase, fand ich.
Ja, da haben sie sich ein bisschen mehr getraut.
Genau, da haben wir aber das Tor gemacht und dann haben wir es auch richtig gut gemacht, weil irgendwann dachte ich so, jetzt kommt ja die Schlussoffensive, aber die kam irgendwie gar nicht so, jedenfalls im Fernsehen war es so, und ich musste ja eh noch nebenbei arbeiten, deswegen guckt man immer nur mit einem halben Auge hin dann so. Oder halt nur mit einem Auge. Und dann halt, und dann, ja, deswegen fand ich, haben wir es eigentlich gut gemacht, weil ich hatte jetzt gar nicht so krass dieses Gefühl, dass wir jetzt, so wie du mir immer geschrieben hast, dass wir um diesen Ausgleich so gebettelt haben, ne?
Habe ich das geschrieben?
Ja, so halb.
Ich frage mich immer, du schreibst nebenbei noch mit anderen Leuten. Ja, du sagst immer, was ich geschrieben habe, ich erinnere mich.
Du hast ja auch gesagt, hat sich so angekündigt wieder. Ja. Warst ja richtig fertig. Ich war gar nicht so fertig.
Nee, also,
lag natürlich auch daran, dass ich eh arbeiten musste.
Ich muss ja dazu sagen, wo ich auch saß.
Ja, ja.
Das macht natürlich was anderes. Also ich war mit meinem Kumpel da und seinem Onkel noch. Wir waren zu dritt da und beides Hardcore-Bielefeld-Fans. Und wir saßen so ja, auf der Gegentribüne, so eher nahe an dem Bielefeld, Ultra, an der hinter Tor, gerade da. Ich kann heute nicht reden, ey.
Mhm.
Jedenfalls ist halt ein ganz anderes Feeling, wenn du da ich war komplett der einzige Herthaner. Ich hatte mein Hertha-Trikot natürlich an, aber um mich herum eigentlich nur Bielefelder Familien. Blick nach rechts hast du halt die Bielefeld-Ultras und schräg gegenüber dann links die Hertha-Ultras. Und es war extrem komisches Gefühl, weil ich, also erstens lange nicht mehr beim Auswärtsspiel gewesen und wenn beim Auswärtsspiel, war ich bisher immer im Hertha-Block, dass ich mal in einem gegnerischen Block saß, ist schon echt was ganz Neues gewesen und es war halt witzig, wenn man mitbekommt, wie die Leute sich die ganze Zeit über Bielefeld aufregen, es sind halt die gleichen Sprüche, wie wenn wir uns über Hertha aufregen, so, oh, jetzt spielt er schon wieder zurück und trau dich doch mal, lauf doch mal die Linie und so diese, ich meine, das war halt, Bielefeld hat sich halt einfach nicht getraut, nach vorne zu spielen, ne, du hast bei Ortega immer gesehen, wenn er einen Ball hatte, wollte er mal lang spielen, ist aber keiner gelaufen, da haben sie halt ein bisschen hinten rumgespielt und dann immer, wenn sie die Chance hatten, mal nach vorne zu spielen, dann kam wieder der Rückpass, der Querpass und das hat die Leute um mich herum auf die Palme gebracht, so, weil für die ging es um alles. Ne? Die
haben sich
halt
genau
gewünscht, dass die mal ein bisschen nach vorne, ein bisschen mutig, so wie wir halt in den letzten Monaten auch immer, einfach mal ein bisschen Mut und so. Und das hat Bielefeld halt nicht hinbekommen, in der ersten Halbzeit gar nicht, in der zweiten haben sich dann ein bisschen mehr getraut. Die haben uns da jetzt nicht irgendwie, haben wir jetzt nicht eine Chance nach der anderen rausgespielt, aber sie waren halt ein bisschen mutiger. Und du hast schon gemerkt, wenn wir es hier nicht schaffen, da noch das 2-0 nachzulegen, dann wird die Schlussphase halt brenzlig, so, weil die letzten 10 Minuten, dann brennt das Stadion da, das hat man auch gemerkt.
Dann ist ja klar, dann ist ja halt, weil es ist halt eben nur ein Tor dann, ne? Dann weißt du ja, jetzt kann noch ein Ball, ein irgendwas kommen oder genau. So. Aber an sich fand ich, haben wir das wirklich gut verteidigt.
Ja.
Und auch die Reaktion nach dem 1-1 war eigentlich auch gut. Weil
ja, wir hatten ja nochmal eine Chance,
genau,
oder zwei sogar.
Aber natürlich hätte auch Bielefeld, weil dann war es wirklich ein offener Schlagabtausch. Ja, dann war ja auch Bielefeld, dachte ich auch, ey, das würde jetzt noch passen.
Kurz vorm Abpfiff noch, wo Pekarik den da umgegrätscht hat.
Genau, und das dachte ich auch so, ey, jetzt geht's los, jetzt nochmal eine Ecke.
Wo wir mit fünf Mann aufgerückt sind und Stark am Ende noch die Chance hatte, wo die dann direkt in den Konter gehen und ja, Pekarik zum Glück super steht da. Aber ja, also keine Ahnung, insgesamt haben die um mich herum auch die ganze, also gerade der Onkel von meinem Kumpel und so und er haben auch Herthas Abwehr gelobt und meinten, krass, die stehen ja echt sicher, so mit Kempf und Boyata machen richtig sicheren Eindruck. Mhm. Und ich fand auch so von der Körpersprache und alles hast schon gemerkt, dass wir gerade die Mannschaft sind, die mehr Selbstbewusstsein hat, die aus den Spielen vorher einfach und auch aufgrund der tabellarischen Situation da ein bisschen lockerer sind. Bielefeld war halt sehr verkrampft, sehr ängstlich und so, ne? Und klar, Bielefeld hatte auch Chancen. Es gab diesen Schuss von Castro, wo er durchgegangen ist, wo er übers Tor schießt. Den hätte er halt auch, ne? Und dann kamen noch zwei, drei Bälle so quer durchs Tor, wo dann alle an Freund und Feind vorbei. Aber es war Bielefeld, weil sie halt auch keinen Mittelstürmer hatten, ne? Also die haben ja erste Halbzeit mit Inche da vorne gespielt. Irgendwie erstes Spiel, glaube ich. Und Serra auf der Bank, den haben sie dann später
erst gemacht. Startelf, ja.
Und den hat halt dieser Mittelstürmer, so Klos hat halt gefehlt. Und deswegen waren die hatten, die waren halt schon gefährlich irgendwie, aber auch nicht so zwingend, ne? Also, aber klar, wie du sagst, wenn man dann Druck macht am Ende, dann fehlt halt nicht viel, bis dann halt einer irgendwie durchrutscht und so ist es ja dann gekommen mit dem Nilsson da am Ende.
Ja, es war schon bitter. Aber ich kann es jetzt auch mal vorwegnehmen, es war halt so ein Ding, es hat mich jetzt gar nicht so krass gestört, gar nicht so krass mitgenommen.
Ja.
Natürlich liegt es ja noch daran, dass man da eben noch nebenbei arbeiten musste und dann halt gerade gar nicht so einen krassen Kopf dafür hat, jetzt sich so extrem damit zu beschäftigen, dass es da auch so nah geht. Aber weil ich habe mir da auch von Anfang an gedacht, so dass es klar, wenn jetzt Stuttgart nicht, also wenn jetzt Stuttgart verloren hätte, dann wäre es richtig bitter geworden. Dann hätte ich mir gedacht, so, oh, ist das bitter, dass wir da noch diesen Scheiß, dass wir jetzt den Klassenerhalt aus der Hand geben. Aber so hat sich an sich gar nicht viel verändert, weil ich auch der Meinung bin, dass jetzt durch unser scheiß Torverhältnis ist es jetzt relativ egal, ob wir 4 Punkte oder 6 Punkte vor Stuttgart haben. Weil es ist im Endeffekt halt quasi ein Spiel, eine Niederlage, die wir uns quasi erlauben können. Und dann brauchen wir so oder so noch halt einen Punkt, mindestens so.
Also die tabellarische Situation ist halt echt verzwickt. So jeder kennt sie. Ich meine, also eigentlich stehen die Chancen verdammt gut, dass wir es packen, weil Stuttgart spielt jetzt gegen Bayern, auch wenn die gegen Mainz verloren haben. Aber jeder weiß, dass Bayern selten mal 2 Spiele hintereinander verliert. Zudem haben die jetzt ihr letztes Heimspiel der Saison und das im Südderby gegen Stuttgart. Ich glaube schon, dass die da motiviert sein werden, das Spiel nicht zu verlieren. Dazu spielt Stuttgart am letzten Spieltag gegen Köln, die auch gut drauf sind, für die geht es noch um viel. Bielefeld muss jetzt nach Bochum, die haben Dortmund besiegt, die haben auch ihr letztes Heimspiel der Saison, dann spielen sie gegen Leipzig am Ende, für die es um die Champions League geht.
Also, ja, also ich glaube,
die müssten ja beide schon mindestens ein Spiel gewinnen, Bielefeld sogar beide eigentlich.
Aber das Problem, man denkt sich ja auch so, ja, so halbwegs durch und so, man kann sich nicht vorstellen. Ich kann es mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen. Was ich mir aber vorstellen kann, ist, dass Stuttgart 4 Punkte zum Beispiel holen könnte noch aus den letzten 2 Spielen und dass Bielefeld 6 Punkte holen kann, kann ich mir auch gut vorstellen. Die haben halt schon letztes Jahr überraschend, also in der Hinrunde schon.
Ja,
schon,
aber wenn man Bielefeld jetzt gesehen hat, 6 Punkte.
Ja, eben, deswegen ist es egal, wie das nimmt, so, wir brauchen einfach mindestens 1 Punkt jetzt gegen Mainz.
Also das Gefährliche ist halt, auch direkt nach dem Spiel hieß es ja von allen, von Hertha, ja, dann holen wir jetzt zu Hause die Punkte und bleibt mal alle locker, wir machen das jetzt, aber genau dieses. Also so gesehen ist unsere Ausgangssituation auch schon gefährlich, weil man sich eben schon sehr sicher fühlt. Und
aber eben nicht zu sicher, das habe ich mir dann auch gedacht. Wenn wir jetzt gewonnen hätten, dann wäre wieder dieser typische Hertha-Schlendrian, den ich dann befürchten würde, dass wir dann eben auch denken, ja komm, da holen wir jetzt noch einen Punkt gegen gegen Mainz und dann passt es. Weil jetzt ist halt klar, wir brauchen mindestens am besten halt einen Sieg, mindestens einen Punkt, falls dann Stuttgart nochmal patzt oder so. Ja. Oder halt nicht gewinnen wird gegen Bayern.
Ja. Ja, also es ist, du hast es ja vorher schon gesagt, Hertha wird es auf jeden Fall nochmal spannend machen. So ist es jetzt auch, aber man muss dazu sagen, wir haben jetzt 3 Spiele in Folge nicht verloren. Wir haben 7 Punkte aus den letzten 3 Spielen und es waren jetzt die 3 Spiele gegen direkte Konkurrenten. Wir haben 2x0 gewonnen, das hätte vorher keiner gedacht.
Und wer hätte das nach dem 1-4 gegen Union gedacht?
Ja, also ich oder nicht. Auch nach der Niederlage gegen Leverkusen, das hätte keiner gedacht, dass wir aus den 3 wichtigen Spielen jetzt 7 Punkte holen. Also es wäre auch überhaupt nicht Hertha-like, wenn wir da jetzt 9 Punkte geholt hätten.
Ist auch stark von Magath, das ist quasi die Dardai-Taktik. Ist ja, wie letztes Jahr, als Dardai auch gesagt hat, mit seinem hammerharten Restprogramm, dass er auch quasi seine Punktevorgabe oder damit intern dann oder halt öffentlich auch mal gesagt hat, ja, hier gegen die direkten Konkurrenten, da müssen wir dann da sein und punkten und so. Ja. Und genau das haben wir dann auch geschafft, wo wir auch mal gesagt haben, ja, wann hat denn Hertha mal das geschafft, dass wir dann unter Druck und so. Ja. Und dann haben wir es aber auch hinbekommen. Es war ja da auch, wo wir uns immer gewundert haben, dass da gab es dann auch so diese Spiele wie jetzt Bielefeld, wo die eigentlich drauf und dran waren, da in München zu gewinnen. Und da gab es auch in diesem irren Abstiegskampf, dass dann immer so diese überraschenden Siege kamen, wo wir auch immer gefragt haben, wann sind wir denn mal dran? Wir waren ja mal nah dran, haben es nie hinbekommen und dann haben wir es endlich gegen Leverkusen auch mal hinbekommen, dass wir dann da 3-0 gewonnen haben. Aber vorher war das mal so, da saßen wir auch immer und haben immer abgekotzt. Es kann doch nicht sein, dass jetzt Bielefeld gewinnt und dass Augsburg hier auf einmal gegen Gladbach oder so.
Ja, also, und Magath nutzt ja gerade auch irgendwie alle Psychotricks, die man Erfahrung, die er hat, nutzen kann. Also allein schon die Kritik an den Bayern, die da direkt nach dem Spiel kam, auch ein bisschen überraschend für mich, aber jetzt im Nachhinein ist es halt der Erfahrung von Magath geschuldet. Er weiß da schon, was man dann sagen kann, damit da auf allen Ebenen das irgendwie zugunsten von uns dann gut aussieht. Dazu jetzt, was hat er gesagt, irgendwie, er hat da Relegation gegen HSV, könnte er sich vorstellen und so, das ist halt auch nochmal so Druck auf die Mannschaft irgendwie, dass die halt denken, wenn er sowas sagt, er traut es ihnen nicht zu, die wollen ihm dann das Gegenteil beweisen oder so, also schon ein Fuchs, der Magath.
Ja, ich fand es auch etwas überraschend, aber habe mir gleich sofort gedacht, das ist schlau von ihm, das war gut, gleich mal den Druck quasi wegnehmen.
Also ich hab das Bayern-Spiel nicht gesehen.
Ich auch nicht, aber ich habe die Zusammenfassung gesehen und habe halt da, also im Sportstudio dann noch und habe auch von dann der Einschätzung da quasi gehört, dass Bayern wirklich, wirklich schwach war. Und haben die auch Szenen gezeigt und dann hieß es auch, ja, ganz ehrlich, die hätten ja auch irgendwie 5-1 verlieren können. So. Und da gab es schon richtig dicke Dinger, waren die Bayern auch so ein bisschen, aber das war so, ich fand es jetzt auch nicht so schlimm, aber natürlich im Abschießkampf ist es dann schon hart, weil irgendwie ist es auch verständlich, das kann dann passieren mal.
Natürlich, und ich finde es auch gut, dass er es anspricht und dass man erwarten sollte, dass Bayern es bis zum Ende durchzieht, aber ja, es ist auch verständlich, dass man dann mal ein Spiel verliert. Also
ich gehe auch davon aus, dass sie ehrlich gesagt gegen Stuttgart da, vor allem auch zu Hause, dass sie da mindestens mit 90% Einsatz dann spielen und dann trotzdem die Qualität reichen wird.
Also es ist auf jeden Fall, es bleibt gefährlich, weil...
aber dann, der Bayern-Trip, das fand ich jetzt auch dann schon doch ein bisschen
nach
überraschend.
Ibiza, diese teambildende Maßnahme jetzt.
Finde ich an sich auch geil und kann man auch verstehen und ist auch okay, aber das ist schon hart dann, also wenn du denkst, für uns ist ein extrem wichtiges Spiel und jetzt mal kurz nach Ibiza zum Saufen gehen.
Genau, also eine teambildende Maßnahme kannst du auch in Castrop-Rauxel machen oder in was weiß ich
aber
wo, da fährst du nicht nach Ibiza.
Und umweltmäßig, ne? Kann man auch mal wieder sagen.
Aber es ist im Endeffekt auch egal, weil wir müssen einfach unsere Punkte jetzt holen gegen Mainz und dann ist es auch scheißegal, mehr oder weniger, wie Stuttgart da spielt, weil Stuttgart muss dann auch noch, wie gesagt, gegen Köln gewinnen und Köln gibt auch alles am Ende. Die haben jetzt die einmalige Chance, ihre Saison da zu vergolden, also... Aber es ist und bleibt gefährlich, weil wir kennen alle Hertha und wir haben es letztes Jahr geschafft und es gehört auch viel dazu, das zweimal in Folge zu schaffen. Ja. Und ich feiere wirklich erst, wenn es alles durch ist. Ich feiere auch Magath erst, wenn es alles durch ist. Weil, ey, lass uns halt, weißt du, wenn wir unglücklich 1-0 in Rückstand geraten gegen Mainz, dann läuft das Spiel wieder echt verkrampft, dann brauchen wir unbedingt das Tor und dann am Ende solltest du da verlieren, dann ist der Druck halt echt da, weil dann musst du in Dortmund halt wirklich Punkte holen. Und Dortmund hat dann 34. Spieltag, letztes Heimspiel und so.
Ja, ich gehe nämlich auch davon aus, dass...
Es ist gefährlich auf jeden Fall.
Erstens finde ich es irgendwie super nervig, dass die DFL, was mir jetzt auch erst vor ein paar Wochen bewusst wurde, als dann der Spielplan quasi veröffentlicht wurde, dass am 33. Spieltag nicht alle parallel spielen. Das finde ich erstmal schon ein Scherz. Ja. Kann ich jetzt nicht nachvollziehen. Kann es nachvollziehen, wenn sie jetzt sagen, hier Hamburg und... Ach Quatsch, Hamburg sage ich schon hier. Frankfurt und Leipzig. Dass die dann quasi nochmal, wurde jetzt ja auch so gemacht, dass sie dann nochmal die international spielen, dass die halt wenigstens nochmal einen Tag Pause bekommen.
Spielen die nicht heute noch?
Ja, genau, heute spielen die noch.
Leverkusen genau. Und so.
Aber es ist halt auch vollkommen irrelevant, das ist scheißegal.
Ja, für alles, uns auf jeden Fall.
Alles egal. Ja. Aber ja, deswegen, und jetzt spielt der Bochum Bielefeld und Bochum, die waren jetzt auch nur am Feiern. Also ich gehe mal davon aus, dass Bielefeld da gewinnen wird. Könnte ich mir sehr gut vorstellen.
Ja, siehst du, also es ist
und deswegen, ja. Und dann haben wir halt so diesen Druck, aber wir haben ja an sich nur den Druck, nicht zu verlieren.
Ja, es, je mehr man darüber redet, desto mehr, auch so, dass das Mainz auswärts schwach ohne Ende ist,
ja, genau.
Die spielen jetzt aber frei auf. Gut, dazu kann man auch wieder sagen, niemand gewinnt das zweite Spiel, nachdem man Bayern besiegt hat. Aber es ist alles viel Wenn und Aber und viel Gerechne und wie gesagt...
Und dann nehmen wir mal eine ganz komische Statistik, die ich jetzt einfach mal quasi in den Raum werfe. Wenn man sich an Wolfsburg erinnert, die eine fette Klatsche bekommen haben dann erstmal Mainz zu Hause vermöbelt.
Mhm.
So, jetzt hat Mainz eine fette Klatsche bekommen von Wolfsburg.
Mhm.
Und dann verprügeln die erstmal die Bayern eine Woche drauf... Also nachdem Wolfsburg da Mainz verhauen hat, spielen sie 1-1 in Stuttgart.
Mhm.
Und Mainz spielt jetzt gegen uns. Und ein 1-1 würden wir mitnehmen. Wenn Stuttgart natürlich nicht gewinnt. Am Sonntag.
Man merkt jetzt schon, wir quatschen so eine Viertelstunde hier im Konjunktiv. Also
ja.
lass uns einfach Mainz da irgendwie einfach weghauen und dann ist diese Kacksaison vorbei. Das war letztes Jahr auch schon so. Am Ende hat man auch keinen Bock mehr.
Ich will
einfach, dass die Saison zu Ende ist. Und dann,
ich wollte schon am 23. Spieltag, dass sie jetzt einfach
vorbei ist. Ja, wobei, also wenn man zurückdenkt, wie wir hier saßen am 23. Spieltag und uns abgefunden haben damit, dass wir absteigen und auch gesagt haben, so ja, überleg mal, im April kommen diese drei Spiele, davon werden
wir... Zweimal habe ich mich jetzt in der Saison schon damit abgefunden.
Und letztes Jahr hatten wir uns auch schon kurz damit abgefunden und so. Also ja, die Hoffnung bleibt, dass einfach, weiß ich, nächstes Jahr der nächste Umbruch steht vor der Tür. Ich habe mir immer notiert, welche Spieler uns alle verlassen und wer zurückkommen soll. Und das wird einfach ein krasser Umbruch nochmal.
Ich glaube, da müssen wir mal drüber reden, wenn es tatsächlich geschafft ist oder nicht geschafft.
Genau, davon hängt es ja sowieso ab, erste oder zweite Liga.
Wir können ja mal erstmal nochmal ganz kurz zum Spiel gehen.
Genau. Also Aufstellung erstmal hier. Eigentlich das Gute ist ja, dass gerade alle hatten Corona, da fällt gerade keiner mehr aus. Ich weiß nicht, wie lange es her ist.
Jetzt nicht.
Nee, aber ich weiß nicht, wie lange es her ist, dass bei uns jemand wegen Corona ausgefallen ist. Zum Glück konnten wir jetzt die letzten 3 Wochen gefühlt mit der gleichen Startaufstellung spielen. Es waren, gab ein paar Wechsel, so Richter war gelb gesperrt, der ist jetzt wieder reingerückt. Ansonsten war das ja größtenteils eigentlich die gleiche Aufstellung. Santi Toussaint wieder, genau. Mit dem können wir gut spielen mittlerweile.
Platte musste wieder angeschlagen raus, ich hoffe, genau. Da passt es dann.
Ja.
Weil der ist ja extrem wichtig.
Ey, unfassbar. Was, also, ne, hab ich ja auch schon öfter gesagt, wie ich ihn abgeschrieben habe, aber seine linke Klebe da, was er für Flanken spielt, ist einfach überlebenswichtig. Und die linke Klebe hat uns die Punkte jetzt mit besorgt in den letzten Spielen halt. Also die Flanken, die er gegeben hat. Genau, dann der Prince, unfassbar, wieder 70 Minuten durchgehalten. Hätte auch keiner gedacht vorher, dass er so eine Rolle jetzt spielt, dass er jetzt das umsetzt, was man von Anfang an von ihm erwartet hat oder sich erhofft hat. Serdar, unfassbar, spielt die ganze Saison auf dem Flügel. Ich hoffe nächstes Jahr, dass er da mal mehr auf der 8 spielen kann. Wir brauchen halt Flügelspieler.
Ja.
Ansonsten Selke vorne wieder drin.
Auch geil.
Genau. Und Wollschläger auf der Bank kam dann später rein, weiß jeder Bescheid. Aber sonst, wie gesagt, bei der Aufstellung keine Überraschung, alles beim Alten. Und wie gesagt, ich habe es ja im Stadion, habe es ja eben schon gesagt, hat halt echt einen sicheren Eindruck gemacht. Also irgendwie selbstsicher, als Team auch. Ich fand es auch krass, weiß gar nicht, ob man es im Fernsehen gesehen hat, als die Mannschaft nach der Halbzeitpause wieder auf den Platz gekommen ist, standen die Auswechselspieler da und haben den Spielern zugeklatscht und alle nochmal gepusht. Mhm. Habe ich bei Hertha noch nie gesehen oder seit Jahren nicht mehr. Also da standen da wirklich alle im Spalier und haben jedem zugeklatscht, der da rauskam. Das ist so eine krasse Teamleistung, so eine...
Ja, wir sind jetzt eine Einheit, wie Magath auch gesagt hat.
Ja.
Letztendlich eine Mannschaft, was sie vorher halt nicht waren.
Und das siehst du auch beim Torjubel, so alle rennen zusammen, jeder kommt dazu, irgendwie die pushen sich gegenseitig, kommunizieren auf dem Platz. Also alles das, was wir uns monatelang gewünscht haben, was nie da war, ist jetzt halt zum Glück jetzt seit ein paar Wochen endlich vorhanden. Und genau. Ja, sonst weiß ich nicht, wir haben es ja gerade schon gesagt, also Bielefeld hat sich extrem schwer getan, wir haben es relativ gut in der Hand gehabt, haben eigentlich alles wegverteidigt. Weiß gar nicht, hatten wir in der ersten Halbzeit... Gab's da?
Wir haben auch das quasi so gemacht, dass wir Bielefeld auch den Ball überlassen haben, die dann auch eher diesen spielerischen Ansatz, was sie ja allgemein haben wollten. Das hat uns aber auch ganz gut getan. Dachten wir so, ja, macht mal ruhig.
Ja.
Und wir kämpfen dann oder halt stehen kompakt, halten alles eng, machen die Räume eng und bieten dann auch wenig Platz dann quasi zum Umschalten. Weil das war ja auch mal so Bielefeld-typischer Fußball, ist ja... Auch so dieser klassische erste Bundesliga-Fußball, dann kommt ein langes Ding nach vorne auf Klos,
die sind die,
zweiter
die, die
Ball haben die meisten, und der nächste Konter.
Die haben die meisten Kopfballduelle in der Liga gewonnen, was halt dafür spricht, dass immer dieser lange Ball von Ortega auch kommt auf Klos, der vorher noch dabei war. Der ist der Spieler mit den meisten gewonnenen Kopfballduellen tatsächlich immer noch, obwohl er jetzt schon seit Wochen nicht mehr spielt.
Und dann hatten wir jetzt aber auch... Ist auch relativ wenig selber nach vorne gelungen.
Na,
wir hatten dann die eine Riesenchance von Selke.
Ja.
Auch geil gehalten. War klar, muss er den noch ein bisschen besser drücken, aber es war schon cool gehalten. Etwas unorthodox, aber stark gehalten, muss man auch mal sagen.
Ja.
Und dann hatte er noch den Schuss.
Ja.
Aber mehr war jetzt auch nicht in der ersten Halbzeit.
Ja, aber das macht Selke halt stark, dass er gerade in die Situation kommt, richtig steht und auch wenn es schwer ist, da so ein Ding zu verwerten, dass der Schuss, den du angesprochen hast, hat er ein, zwei Spieler noch kurz stehen lassen auf engstem Raum und bringt den Ball aufs Tor. Also.
Aber wir hatten es auch mal richtig gut gemacht, dass wir, wenn wir dann den Ball hatten, dass es jetzt auch nicht so war, okay, jetzt versuchen wir irgendwie umzuschalten oder ganz schnell und da selber nach vorne und da irgendwie Hektik reinbringen, sondern wir haben dann richtig ruhig gespielt die ganze Zeit und dann halt auch drauf gewartet, auf diese eine Chance und dann kam seit einer
Genau, das meine ich. Also so selbstsicher, ruhig, nicht irgendwie kopflos und so. Ne? Man hat irgendwie das Gefühl gehabt, die haben alles im Griff und genau, nutzen ihre Chancen, stehen hinten sicher und so.
Den Stiefel eiskalt runtergespielt, sich an den Plan gehalten. Dann hatten wir natürlich auch Glück, dass dann eben einmal Castro die Riesenchance vergibt. Aber dann war es ja auch geil. Das war ja wie quasi drei Versuche, also wie fast drei Ecken ein Elfer so ein bisschen. Ne? Ich glaube, erst war halt ein Freistoß, der schon... stark geklärt wurde, dann kam die Ecke, die gerade so noch geklärt wurde und dann kam die nächste Ecke und die war ja dann drin quasi.
Am Ende meinst du dann?
Oder? Also vom 1-0 war das, das war ja...
Ach so,
genau,
vom
Plattenhardt, da gab es ja vorher noch diesen einen Freistoß, der wurde zur Ecke geklärt, dann wurde die erste Ecke abgewehrt.
Da gab es fast ein Eigentor.
Genau, und dann gab es das beim dritten Versuch, hat es dann geklappt, Toussaint war da und haut ihn rein. Auch noch Toussaint, der gerade auch so eine krasse Entwicklung gemacht hat, hast du ja letzte Woche schon so abgefeiert.
Ja. Unfassbar, ich habe bei Twitter tatsächlich, hat ja hier unser Konkurrenz-Podcast, die Jungs von Hertha Base haben ja heute mal wieder gefragt, wer der Herr Tanner des Monats ist. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, ich habe in unserem Namen einfach mal einen Prince rausgehauen. wo ich dachte, da wirst du nichts dagegen haben als natürlich alter Prince-Fanboy. Habe aber in dem Moment gar nicht drüber nachgedacht. Also kam so sofort irgendwie Prince, aber dann hat ein anderer halt geschrieben Toussaint und ich dachte mir so, ja, auf jeden, Alter. Also für mich ist eigentlich auch Toussaint der Spieler des Monats gerade. Ne, haben wir schon gesagt, wie der die letzten Wochen sein Können endlich mal auf den Platz bringt und wirklich gerade so eine Leistung bringt, dass ich mir wünsche, dass er bleibt. Also gab ja letzte Woche, glaube ich, die News, dass er weiterhin auf der Verkaufsliste steht, auch wegen zu viel Gehalt. Und ja. Aber bei dem wünsche ich mir, dass er bleibt. Also zweikampfstark, Spielübersicht, was er für Pässe spielt, macht ein Tor, sein zweites jetzt schon in dieser Saison. Also ich hoffe, dass er bleibt. Genau. Aber was ich gerade noch sagen wollte, mal zum Stadionerlebnis da in Bielefeld, es ist halt echt geil, in so einem reinen Fußballstadion zu sitzen. Mhm. Also ich saß Reihe 19, relativ weit unten. Du riechst den Rasen, was halt immer geil ist, wenn du im Fußballstadion bist, den Rasen zu riechen. Siehst halt die Spieler mega nah, ne? Also erste Halbzeit Richter auf meiner Seite unten, so ja. Boateng, der dann da einen Zweikampf gewonnen hat. Und sobald ein Einwurf für uns gibt, hast den Spieler halt gefühlt echt ganz nah an dir und siehst dann die Auswechselspieler, die sich da warm laufen und so. Das ist halt echt ein anderes Feeling als bei uns, also wie sich das verläuft bei uns so.
Ist das so ist wie, schon mega nice. So wie Neustädter, der mal beim Elf-Freunde-Saisonrückblick auch erzählt hat, da wurde auch darauf angesprochen, aufs Olympiastadion, Rheinestadion und so, und hat er auch erzählt, dass die bei Schalke sagen, die dir, die Zuschauer, wo du den Ball beim Einwurf hinwerfen sollst und so, das ist auch ganz geil.
Mir fällt gerade noch ein, es gab eine Szene, da hat irgendein Vogel aus dem Block, wo ich saß, ein Sitzkissen geworfen, weil der Linienrichter bei uns, da gab es irgendwie 5 Minuten, wo der Linienrichter auf unserer Seite unten, glaube ich, 2-3 Mal die Fahne gehoben hat, die alle total, es ist auch so geil, ne? Du sitzt dann zwischen gegnerischen Fans und es waren alle Situationen, Foul oder Abseits oder Einwurf oder nicht, die ganz klar waren, also die, nicht mal ich als Hertha-Fan, sondern die waren eindeutig und alle um mich herum so, Schieber, Alter, und sind richtig ausgerastet, es war alles eindeutig und dann haben sie den Linienrichter angebrüllt, Alter, er steht halt so 5 Meter vor der ersten Reihe da. Und dann irgendwo flog halt ein Sitzkissen so auf den Rasen. Aber das ist auf jeden Fall, kann man alles nachvollziehen, so wie es bei uns halt auch ist. Was ich auch sehr geil fand, was ich bei Hertha nicht gesehen habe, ich weiß gar nicht, was es bei uns gibt, auch direkt vor uns gibt es so einen kleinen Fanclub mit Kinderfans, sind die Arminis.
Ja, die
so,
haben wir doch auch.
Haben wir auch?
Natürlich.
Wo ist der denn bei uns?
Den Kids Club.
Ist das so der Kinder-Fanclub oder was?
Es gibt den Kids Club, die da auch, da musst du ja auch in den Kids Club, wenn du quasi Einlaufkind sein willst und so, dann bist du auch im Kids Club.
Okay, und wo sitzen die?
Keine Ahnung, aber die sind auch immer da beim Einlauf quasi dabei und so und dann. Okay. Es gibt auf jeden Fall den Kids Club.
Ja, gut. Ja, siehst du mal, wie wissend ich bin. Also ich fand es auf jeden Fall süß, weil der Fanclub Arminis heißt. Und das war sehr süß auf jeden Fall.
Haben wir auch schon voll lange.
Ja, bei uns heißt der Kids Club, sponsored bei
Hertha.
Bei Hertha. Ja, bei Tenor Group. Ja, weiß nicht, was gibt's sonst noch zu sagen? Toussaint mit dem Tor und dann am Ende haben wir auch schon gesagt, halt einfach, es war dann irgendwie schon. Ja, ich will nicht sagen, man hat es kommen sehen, aber es war klar, Bielefeld hat Druck gemacht und dann reicht halt eine Situation und er kommt durch und dann gab es noch kurz die Überlegung, ob es Abseits war.
Es gab erstmal unmittelbar nach dem Treffer gab es noch den Videobeweis, nachdem
Ach, wo sie einen Elfmeter haben wollten?
Oder genau, wo, keine Ahnung wer, ich habe schon wieder vergessen, wer es war. Aber ja,
auch Nilsson oder so.
Von Pekari, glaube ich, unten zweimal leicht getroffen wurde.
Ja.
Und dann, und da gab es halt anscheinend in Bielefeld, ich habe jetzt Bielefeld ehrlich gesagt nicht so krass verfolgt, aber die hatten das eher auch so wie wir, dass sie halt Pech mit dem Videobeweis haben, was wir ehrlich gesagt auch haben. Bei uns waren es immer Millimeter, weil dann Belfodil 3 Meter vorher irgendwo im passiven Abseits stand. Und dann wurde das als aktives Eingreifen gewertet.
Gab es da nicht so ein Tor, wo er vor dem Torwart stand, was dann wieder aberkannt wurde?
Ja, oder Darida irgendwas auch so und da weggedruckt.
War die Phase, wo einfach die Scheiße am Schuh
hatten. Ja, genau. Immer wieder so komische. Und jedenfalls wurde es dann überprüft und dann dachte ich auch so, oh nee, ey, jetzt wird da bestimmt Elfmeter. Weil erstmal dachte ich so, das ist doch kein Elfmeter. Also warum wird jetzt überhaupt da eingegriffen und gesagt, ey, das ist ja das ist ja keine klare Fehlentscheidung. So. Und dann fand ich es auch richtig stark von Aytekin, dass er einfach bei seiner Entscheidung geblieben ist.
Ja.
Weil das ja auch, wird ja auch immer gesagt so oder auch immer wieder darauf hingewiesen, dass du auch bei deiner Entscheidung bleiben kannst. Du musst ja nicht ändern, nur weil du das jetzt
er hat es ja genau gesehen anguckt. Und in dem Moment, wo er es sieht, ist eine Tatsachenentscheidung.
Und er hat es zweimal gesehen und hat auch gesagt, aber der geht ja auch schon wirklich leicht zu Boden und dann und wie gesagt, halt nicht jeder Kontakt ist halt ein Foul. Ja.
Das meine ich auch vor dem Spiel, als ich es gesehen habe, dass Aitken angesetzt ist, dass es gut ist für so ein Spiel, so einen erfahrenen Schiri
zu haben. Ja, der ist auch wirklich geil.
Der gibt es dann auch zu, ne? Oder nimmt es dann, also
erklärt alles schön.
Erklärt, viel, kommuniziert mit den Spielern und so. Und es ist halt ein verdammt wichtiges Spiel. Und wenn du dann einen unerfahrenen Schiri hast und der in so einer Situation Elfer gibt, was halt wirklich kein Elfer war, wenn du dafür Elfer gibst, dann gibt es in jedem Spiel, ne, alte Leier, dann gibt es in jedem Spiel.
Ja, genau. Also wir hätten uns jetzt auch nicht beschweren können, wenn er auf den Punkt gezeigt hätte. Von Anfang an, so.
Ja, aber...
So ist es nicht, aber dann denkst du auch, ist halt
aber
hart.
Also ganz genau, ehrlich, wenn du das in der Wiederholung siehst und er gibt Elfmeter, dann ist schon krass durchgedreht.
Das ist schon hart, aber dann denkst du halt sagen, ja, okay, es ist halt ein hartes Ding, aber dann hätte sich der Videoschiri auch nicht gemeldet und gesagt, ja, guck dir nochmal lieber an.
Genau, ja.
So, und deswegen, gut, beim Videobeweis, da kommt man jetzt ewig krass drüber labern.
Ich weiß, du bist der größte Fan vom Videobeweis.
Ja, weil es einfach, letztes Mal wurde es auch nochmal schön, weil es war übrigens, weil ich habe es nämlich wieder kurzzeitig gesehen und war hochinteressant, muss ich sagen, Doppelpass. Und da war nämlich, jetzt habe ich auch schon wieder unseren Manuel Gräfe war nämlich da.
Okay.
Und der hat nämlich auch schön über Schiri ausgepackt, über das ganze Schiri-Sein und da und alles. Und sich auch krass über den Videobeweis aufgeregt und dass es falsch ging. Und bei ihm wurde das quasi, weil er sehr so eine kleine Privatfehde mit dem DFB hat, wurde das so ganz komisch dann nochmal abgeschmettert. Aber jetzt hat sich auch Merck geäußert und so. Und dann meinte auch mal, es kann ja nicht sein. Weil Merck meinte auch nämlich, dass wir viel zu viel wieder auf den Schiri, auf den Videobeweis da zurückgreifen.
Der soll halt nur bei krassen Fehlentscheidungen.
Ja, eben. Und dass wir das viel zu viel wieder, wir wollen es viel zu perfekt machen. Und das,
ja, es gab doch jetzt die Diskussion, ob ehemalige Spieler mit in den Kölner Keller sollen.
Ja, genau.
Dann habe ich eine Umfrage gesehen, da haben die meisten Leute gesagt, auf gar keinen Fall. Ich dachte mir im ersten Moment, doch, ist doch geil. Also ich meine, gerade solche Situationen, wo
das Schiedsrichter... Aber gar keinen Platz.
Die Schiedsrichter sich auf den Schoß setzen, was weiß ich, aber gerade so Situationen, wo du als, wenn du nicht gespielt hast vorher, das nicht einschätzen kannst, dann kommt halt ein Ex-Spieler und sagt, ey, in dem Moment weißt du nicht, wohin mit deinem Arm oder das hat er nicht in Absicht gemacht, sieht auch seine Körperhaltung oder was weiß ich. Also ich finde das gar nicht schlecht, wenn da Ex-Spieler sitzen.
Viel geiler
finde Kommt drauf an, welcher Ex-Spieler es ist. Wenn du da Jens Lehmann sitzen hast oder so, dann...
Ich finde es viel geiler, dass der Kölner Keller noch nicht mal im Keller ist, sondern ich glaube, das ist im Erdgeschoss. Oder so.
Okay. Wieso heißt es dann Keller?
Keine Ahnung, sollte irgendjemand und alle übernehmen es dann.
Gut. Okay. Ja, also bitter.
Genau, zurück zum Spiel.
Was soll man sagen? Aber kannst du auch keinem Schuld geben? Also wir haben ja jetzt über die Szene gesprochen, unsere Chance zum 2:0.
Da haben wir noch nicht darüber reden wie jetzt.
Nee, aber genau. Also erstmal die Überraschung, dass Wollschläger reinkam anstatt Belfodil.
Ja.
Da dachte ich mir schon, ich meine, Magath weiß, was er macht, aber man muss jetzt im Endeffekt auch sagen, es gibt ein paar Situationen, wo er so ein paar Jugendspieler gebracht hat, auch Eitschberger gegen Union, jetzt im Nachhinein, die nicht unbedingt von Erfolg gekrönt waren. Kann auch Zufall sein, was weiß ich, aber ich dachte mir schon so, ist noch nicht durch hier, vielleicht doch lieber Belfodil. Im Endeffekt kommt der junge Luca Wollschläger, ich dachte am Anfang, der heißt Wallschläger, ich dachte, das ist der Bruder von Amadeus, für jeden Hardcore-Fan, der noch Amadeus Wallschläger kennt.
Stimmt, ja.
Luca Wollschläger, sieht man schon im Ansatz irgendwie, als der Ball zu ihm kommt im Mittelkreis, wie er den perfekt um den Gegenspieler herumlegt und dann mit Ball schneller ist als der Gegenspieler ohne Ball. Ich weiß nicht,
also
gegen
das wen,
Ramos oder was
ist wirklich, da war. Das ist auch mal mein Kritikpunkt oder halt den, wo ich sage, das hätte Belfodil ist halt ein anderer Spielertyp. Ich glaube nicht, dass er ihn da so viel Meter abgenommen hätte. Und der hätte es anders gelöst, wahrscheinlich. Das ist auch ein geiler.
Ja, wobei, es gab ein Tor von Belfodil im Olympiastadion, wo er auch 30 Meter aufs Tor zugerannt
ist. Axel Witzel hat er abgehangen.
Genau,
Und dann halt.
Axel Witzel im Goiko-Katscher-Tempo.
Und dann, also glaube ich jetzt eher nämlich auch, das hat er schon stark gemacht und ich fand auch dann quasi die Ablage auch alles okay. Hab's jetzt auch nochmal in der Wiederholung gesehen und kann es jetzt auch ein bisschen nachvollziehen, dass dann sogar Mittelstädt nicht abgezogen hat.
Ich auch, weil Ortega in dem Moment die kurze Ecke wieder zumacht.
Ja, aber trotzdem hätte ich mir gedacht, zimmer ihn einfach auf, wenn ihn Ortega hält, dann ist es halt so. Oder
also
wenn er zur Ecke geht, dann haben wir wenigstens eine Ecke.
Ich war im Stadion und es war ja auf die Hertha-Kurve zu, deswegen relativ weit weg von mir, aber ich saß nur da und dachte so, als er allein aufs Tor zugelaufen ist, Alter, der hat gerade in seinem Bundesliga-Debüt die Chance, das 2:0 zu machen.
Den Klassenerhalt.
Und ich habe gar nicht gesehen in dem Moment, dass Maxi noch mitlenkt. Ich habe irgendwie nur auf ihn geachtet und dann passt der rüber und ich dachte, okay, mach ihn, Alter, und dann... Also ich hätte mir in dem Moment so die Wiederholung gewünscht, das nochmal zu sehen. Ich konnte es nicht glauben. Ich habe auch die beiden neben mir, die haben da durchgeatmet. Alter, das war für alle halt hundertprozentig schon drin. So.
Ja, natürlich.
Und ja, ich habe es auch in der Wiederholung gesehen. Ich weiß, was du meinst. Man kann es ein bisschen verstehen, weil Ortega relativ schnell in der Ecke wieder ist. Aber, und das hat Boateng ja auch, glaube ich, gesagt im Interview, beides junge Kerls. Wobei Maxi ist schon 25, spielt jetzt schon ein paar Jahre bei Hertha. Und es ist auch tatsächlich nicht, also keine Kritik, ja, ist alles cool, Maxi ist ein geiler Typ. Aber es gab schon mal eine andere Situation, auch in der Hinrunde, glaube ich, wo Maxi auch hätte abziehen können oder letztes Jahr irgendwie, wo er auch danach meinte im Interview, nächstes Mal haut er einfach drauf.
Ah, ja, stimmt.
So ein, zwei Situationen gab es bei ihm schon mal, wo
das
er denkt, trau dich doch einfach mal. Also wenn er schon mitläuft, weißt du, und er hat doch auch einen guten linken Fuß.
Hat das Maxi? Ich glaube, es war
Es war auch nett. Es gab auch eine Szene bei Luca Netz.
Genau, Luca Netz.
Aber es gab auch eine bei Maxi. Da war es auch mal so. Also ich weiß nicht, wie lange das her ist, aber ich habe bei ihm halt auch das Gefühl, da fehlen ihm dann die Eier in dem Moment. Alter, zieh einfach drauf oder mach noch einen Haken, weißt du? Aber
geil, war auch im Sportstudio, war auch, auch eine ganz geile Szene. Da haben die Hertha-Bank gezeigt quasi, wie die alle aufgestanden sind und auch alle damit dachten, dass der nicht reingeht. Und dann siehst du auch Martin Dardai, der richtig ausflippt. Und der schimpfte auch erstmal drauf los. Ey. Und dann denkst du, was ist da los? Boateng beruhigt dann wieder alle so. Ist egal, so, die ist egal.
Also ich hoffe einfach nur, dass das nicht am Ende eine Situation ist, wo man dann sagt, Alter,
ja,
dass die uns irgendwie das Genick bricht, hätten wir da mal und so das 2-0 gemacht, dann wäre das Ding durch. Und
ich hoffe es auch, dass es einfach nur quasi Marke, ja, jetzt als kuriosen Saisonglück hier 500-prozentige, wie Bild gesagt hat,
ich meine, was wäre das für eine Geschichte, wenn der Wollschläger nach einem 50-Meter-Solo da das 2-0 macht. Und ich meine, das zeigt ja trotzdem sein Potenzial. Also geiler Typ. Ne? Ja, also erstes Spiel, eben, auch von der Körpersprache sogar davor oder danach, hat dann noch die Mitspieler angefeuert und so nach vorne gepusht, als wäre der auch schon seit einem Jahr dabei oder so.
Er wurde ja noch darauf angesprochen, also Magath wurde ja noch darauf angesprochen, weil er dann quasi danach auf dem Boden saß, ja, und auch nochmal quasi nicht fassen konnte. Und dann hat aber Magath auch schön Komplimente gegeben, meint auch, nee, warum sollst du
Er ist mehr als zufrieden und so. Ja, ich glaube auch, in so einer Situation ist für so einen jungen Kerl absolut wichtig, das abzuhaken und einfach auf sich zu vertrauen und nächstes Mal machst du es besser.
Und ich habe mir irgendwie auch gedacht, weißt du, so zweimal nacheinander so ein Tor, weil das war ja auch schon quasi das 2-0 gegen Stuttgart, wäre ja dann quasi so ähnlich gewesen, wo dann da auch Belfodil, das war ja auch so ein krasses Ding. Also ich kann mir diese Szene immer noch angucken, wie unfassbar geil das war. Da haben wir ja letztes Mal auch schon drüber geredet, ja, dass es so ein Ding ist, was ich mir jetzt von allen möglichen Perspektiven, Amateuraufnahmen aus dem Stadion angucken kann, mhm, wie alle da nur gedacht haben, schieß, mhm, und er macht den dann da irgendwie noch rein. Und wenn wir jetzt so ein ähnliches Tor wieder gemacht hätten, das wäre auch irgendwie wieder zu viel des Guten. Wieder so ein hochemotionales Ding. Dann auch noch Luca Wollschläger.
Ja.
Trotzdem.
Aber ich glaube,
bleiben wir nochmal dabei. 1-1 ist okay. Ja, vor dem Spiel hätte ich sofort unterschrieben. Und jetzt auch nachhinein, so nach zweimal drüber schlafen, kannst du halt sagen.
Ja, vor allem, weil wir die beiden Spiele vorher gewonnen haben. Wie gesagt, 7 Punkte aus 3 Spielen. Ist absolut okay. Und wir vertrauen, glaube ich, auch alle drauf, dass die Jungs wissen gerade, worum es geht und das auch gegen Mainz auf den Platz bringen werden. Aber letzter Satz zu Wollschläger. Ich glaube, also ich finde es geil. Wir hatten lange keinen Amateurstürmer mehr, so eine richtige Kante. Ich glaube, der ist 1,94 oder sowas.
Ja.
Erinnere ich, oder hatten wir noch nie, seit ich Hertha-Fan bin, dass da einer aus der Jugend kam. So eine Kante aus der eigenen Jugend. Ist geil, den auf jeden Fall zumindest als Ersatzspieler zu haben, ab und zu mal reinzubringen. Wenn du die letzten 10 Minuten noch einen Kopfball starken brauchst, dann stellst du den vorne rein.
Ja, ich hoffe ja trotzdem, dass jetzt wieder dann, ich hätte es nicht gedacht, am Anfang habe ich ja auch krasse Witze gemacht und dachte mir, das ist halt im nächsten Jahr oder schon in 2 Jahren werden wir uns an den Kopf fassen und sagen, ach krass, Belfodil hat ja mal bei uns gespielt, weil ich fand den, muss sagen, ich finde den echt geil. So,
ist auch
ich glaube, das haben wir letztes Mal gar nicht, das haben wir erst danach erzählt, so, ne? Weil der hat ja auch nur einen auslaufenden Vertrag, ja, und ich hoffe eigentlich, dass er bleibt, so, weil das mir auch gegen Stuttgart aufgefallen ist, wie geil das ist, wie viel Bälle der halten kann.
Also, dass der so dribbelstark ist und so eine Ballkontrolle hat, hätte ich ihm vorher auch nicht zugetraut, weil er auch so geil vom Körperbau und irgendwie gar nicht so rüberkommt.
Genau. Und gerade wenn du dann so dieses brauchst, dass du jetzt, okay, wir müssen jetzt mal irgendwie das Spiel wieder ein bisschen kontrollieren oder den Ball halt nach vorne halten und dann geht er halt irgendwie zu Eckfahren oder macht er irgendwas und dribbelt.
Ja, und er ist halt erfahren, das merkst du auch. Das ist
total geil.
Aber,
du weißt, spiel einfach Bälle für die an, der hält den Ball.
Wie gesagt, Umbruch, Spieler kommen, Spieler gehen, lass uns das, ich habe es mir notiert, nachher nochmal kurz ansprechen oder nächste Woche oder so, da wird sich so krass viel ändern. Also ich habe vorhin mal bei Transfermarkt kurz geguckt, mir den Kader angeschaut und konnte es gar nicht glauben, wie viele Spieler da gerade im Kader, also wir haben einen Kader von 30 Mann, wer alles gehen soll, das sind um die 10 Spieler, die eigentlich wirklich gehen sollen oder wo es sicher ist, also sowas wie Stark und Jahrstein, Körber, Schwolo
und so.
Ja,
da können wir mal.
Ne? Genau, und dann hast du Leihspieler, es sind dann 9, die zurückkommen. Und hat man jetzt diese Saison gesehen, es ist, glaube ich, der dritte benannte Umbruch dann in Folge und so. Also das wird eine Hammeraufgabe für Bobic, egal in welcher Liga wir landen werden am Ende.
Ja, ich muss nochmal kurz zu dem Spiel zurück, denn das ist ja jetzt wirklich muss man sich nochmal vorstellen, das waren halt wirklich, was für verrückte 3 Minuten. So, du hast diese Riesenchance auf 2-0,
ja.
Vergibst es, dann sagt auch der Sky-Kommentar, das hast du ja im Stadion wahrscheinlich gar nicht mitbekommen, dass dann...
Den Sky-Kommentar noch nicht. Nee, ich habe nur genau, Patrick Wasserzieher direkt vor mir stehen sehen und hat so einen Hass die ganze Zeit
auf den Typen. Dass dann das 1-1 quasi gefallen ist, das war ja noch im Bielefelder Angriff, hat er schon gesagt, so 1-1 in Stuttgart, und dann dachte sie auch schon, okay, alles klar, ja. Aber trotzdem egal, so dachte ich. Und dann ist ja auch quasi wirklich nur eine Minute später der Ausgleich gefallen von
Bielefeld.
Von Bielefeld. Und dann habe ich mir mal den Live-Ticker angeguckt, kurz, weil ich da auch bei Stuttgart dann, ich habe ja das Spiel auch nicht gesehen und auch nur dann ganz kurz die Zusammenfassung irgendwie. Und es muss, glaube ich, fast parallel dann müsste das sein von dem Ticker her quasi. Also auch irgendwie 88. Minute oder so war das ja. Auch, dass Wolfsburg die Chance auf, auch eine Riesenchance aus 2-0 hatte. Vergeben und dann fällt auch quasi im Gegenzug der Ausgleich, also wie bei uns, und das muss ja wie fast mit Maxi und da nach das Jahr.
Ja.
Manchmal ist es halt einfach so.
Ja. So, du hast mich noch überhaupt nicht gefragt, ob ich in eine Schlägerei verwickelt war in Bielefeld mit meinem Hertha-Trikot.
Nee, hast du mir halb angedeutet schon.
Ja, also ich habe schon ein paar Sachen erlebt, muss man sagen, weil ich bin ja auch keiner, der dann nach dem Spiel da sein Trikot auszieht. Wir sind dann nach dem Spiel noch in die Stadt und waren in der Sportsbar und ich habe mir erstmal schön Rippchen gegönnt und haben eine kleine Stadtrundtour da durch Bielefeld bekommen. Und das Geilste war schon mal, als wir dann in der Altstadt waren, in der Innenstadt und laufen da lang. Ich hatte, wie gesagt, mein Hertha-Trikot an und du hast halt überall gesehen, es waren ja fast 3000 Herthaner.
Ja.
Die Bielefelder, die Herthaner, alle sind dann in die Innenstadt. Es gibt halt ein Stadtzentrum, ja. So wie in vielen mittelgroßen Städten in Deutschland so. Und hast dann mal hier irgendwie 5 Herthaner gesehen, da 20 Bielefelder, da 10 Herthaner, was weiß ich. Und dann laufen wir in eine Straße rein, so mitten in der Altstadt, in der Innenstadt da. Und da sitzen 5 Herthaner im Café und der eine sagt zu mir so, ey, mach mal die Jacke zu. So, ne, Hertha-Trikot so. Und ich so, ja, ja. So, ne? Ich habe auch gar nicht gecheckt erst, dass es Herthaner sind. Ich dachte, das war ein Bielefelder, der mich verarschen will. Und er so, nee, wirklich, mach mal zu. Ich so, ja, ja, komm. Wir laufen um die Ecke und dann stehen halt in dieser Gasse gefühlt 50 Bielefeld-Ultras, so 100 Meter von mir entfernt. Und ich komme um die Ecke mit meinen beiden Kumpels da und die sehen mich aus 100 Meter Entfernung. Alter, die haben alle gefühlt in einer Sekunde den Kopf zu mir umgedreht. Und aber wie böse die geguckt haben, standen halt wirklich da so, hier kommst du nicht weiter, hier kommst du nicht durch. So, ne? Und ich dachte mir, was ist los mit euch? Ich bin ein Typ, Alter, ich habe hier ein Herder-Trikot. Neben mir steht ich komme mit 2 Bielefeldern hier an. Und die haben mich angeguckt, als würde ich da, was weiß ich, Alter. Also ich habe, da konntest du nicht weitergehen. Die haben komplett die ganze Gasse da blockiert. Musste mich da umdrehen, bin ich zum Hertha-Fan gegangen, meinte, ja, danke, ey, dass du mir das Leben gerettet hast. Aber ja, hätte ich nicht gedacht, dass die Bielefeld-Ultras so aggro und so böse gucken können und im Endeffekt ja, das gleiche Gefühl einem geben, wie wenn du da irgendwie Hertha-Ultras gegenüberstehst. Für mich ist halt, ich meine, es ist Bielefeld, es ist halt eine kleine Stadt, ich konnte mir nicht vorstellen, dass die Leute da so aggro sind, aber... Ja, war eine brenzlige Situation. Und kurz nach dem Stadion sind wir auch rausgekommen. Da war eine Fastschlägerei von 2 Herthanern mit 5 Bielefeldern. Ich muss dazu sagen, dass die Bielefelder, glaube ich, alle nicht älter als 18 waren. Die beiden Hertha-Atzen, die waren um die 35 und mega blau. Der eine, der hatte so viel Alkohol und Hass in seinen Augen. Und die Bielefelder Jungs, die waren alle total nervös und meinten so, was ist denn mit dir, du Assi? Du kommst in unsere Stadt. Wie benimmst du dich denn hier, du Penner und so? Und der Typ, Alter, der konnte nicht mehr gerade ausgucken. Der ist dann von hinten auf den los, hat ihn so an den Schultern gepackt und so. Genau in dem Moment kam dann die Polizei an dazu, hat sich dann dazwischen gestellt, den Typen weggenommen und so. Aber ich dachte, also hätte ich vorher nicht gedacht. Ich dachte so, ey, Hertha Bielefeld, hier ist keine Brisanz drin, bleibt mal alle locker, weißt du. Ist 1-1 am Ende, hat jetzt keinen richtig getroffen hier. Naja. Achso, und dann letzte Story noch, als wir auf dem Weg in die Sportsbar waren, haben mich auch 2 Polizisten noch angehalten. Die meinten, wo wollt ihr denn hin? Wir so, ja, hier in die Sportsbar. Dann sagt der eine Polizist zu mir, ja, zieh mal lieber mal die Jacke an. Also das Trikot will ich ausziehen. So sagt der Polizist zu mir. So.
Und gab Stress
In der Sportsbar haben mich halt alle ein bisschen doof angeguckt. Ich bin dann irgendwann aufs Klo gegangen und habe hinter mir nur gehört, Eisern Union, Eisern Union.
Oh Gott.
Ja. Ja, so viel zu Bielefeld. Aber so ein schönes Erlebnis, wie gesagt, irgendwie nettes Stadion und wie gesagt, ohne Laufbahn merkst du einfach, wenn die Stimmung in den letzten 5 Minuten da hochkocht, ey, dann ist halt echt laut, ne? Und dann ist das alles sehr nah beieinander und richtig energetisch und
klein,
so. Das ist
schon einfach eng, laut.
Steil, laut, was
weiß ich. Genau, unser neues Stadion.
Ja, ja. Was wollten wir? San Mames sollte es sein, ne? Bilbao Stadion.
Ja.
Bei uns, ja.
Aber keine Ahnung.
Ja, da müssen wir auch mal irgendwann drüber reden. Es gibt ja schon wieder jede Woche neue Entwicklungen. Irgendwie Sportsenator sagt das und der sagt das und der Reiterverein sagt das, die Anwohner sagen das und so.
Erstmal Hut ab an die ganzen Hertha-Fans, die sich da so stark engagieren da überhaupt und es da so vorantreiben, weil man ja auch das Gefühl hat, der macht ja irgendwie gar nichts mehr so wirklich. Ja. Und dass die da so aktiv sind, Hut ab.
Ja, apropos Hertha-Fans, es gibt ja einen Ex-Hertha-Fan, der Präsident werden will.
Ex-Hertha-Fan?
Ein Ex-Hertha-Capo. Ein Mitglied der Harlequins. Wie heißt er? Kai Bernstein?
Ich glaube auch.
Ja. Ich habe es nur kurz jetzt im Vorlauf gesehen. Irgendwo bei Bild stand ein Artikel drin, dass der sich jetzt wohl bereitstellt. Und das wäre natürlich ein Novum, der erste Präsident, Ex-Ultra, immer noch Ultra in der Bundesliga, der Präsident werden könnte.
Genau, der mal beim Freunde-Stammtisch da quasi mit dabei war.
Ja, also in dem Bildartikel stehen natürlich Sachen drin, da denkst du, das ist der absolut kriminellste Schwerverbrecher.
Weil, Klassiker.
Der da irgendwie involviert gewesen sein soll mit damals, irgendwie gab es da irgendwelche Marketingartikel, wo er die Fans aufgefordert hat, die wegzuschmeißen. Irgend so ein Quatsch, was weiß ich. Aber ist auf jeden Fall eine krasse News. Und
ich kann mich nur noch daran erinnern, als sie mal diese Rasseln
hatten. Ja, das war das, glaube ich. Und
genau, und dann unser Capo meinte, jetzt mal weg damit. Genau. Und dann haben alle das verstanden, jetzt schmeißen wir es nach vorne oder weg mit dem Scheiß.
Und dann gab es irgendwie einen Boykott oder so und er wurde hauptverantwortlich gemacht.
Dann gab's,
er hat Stadionverbot bekommen und deswegen, daraufhin haben sie dann das boykottiert.
Deswegen, weil er nur gesagt hat, jetzt mal weg mit dem Scheiß. Genau. Und dabei hat er recht gehabt, weil keiner hatte ja Bock auf diesen komischen Rassel.
Deswegen sage ich, er wird hingestellt als Schwerverbrecher. Aber es wäre halt schon krass, also bin ich gespannt, wie sich das entwickelt.
Das ist ewig her, Alter.
Natürlich, das war die Phase, wo wir damals in der Waldbühne das eine Spiel hatten gegen
Stuttgart. Waren wir 16 Jahre alt.
Fünf oder so. Ja, also spannend. Stadion, Präsidiumswahl, Umbruch, alles Themen, die wir auf der Agenda haben für die nächsten Wochen. Ich würde sagen, wir machen es mal kurz und kommen einfach direkt zum Schmock der Woche.
Da würde ich sagen, einmal natürlich aus Gründen die Nachspielzeit, weil wir jetzt wieder mal in der Nachspielzeit ein Tor kassiert haben.
Ach so.
Auch wenn es jetzt nicht so bitter
ist. Ja, was war es? 5 Minuten?
Ja, nee, einfach nur so allgemein, dass wir mal wieder diesen Lucky Punch Nachspielzeit Pech hatten, so wie gegen Augsburg. Aber das war ja noch am krassesten. Augsburg war ja wirklich dieses Hertha-Gefühl, das weiß ich noch, schön im eiskalten im November.
Mit Selke an der Eckfahne und so da.
Eiskalt im November und dann kommt die Bahn nicht zurück und man sitzt da und oh, war das kalt und dann 97. Minute und dann kommt dieses scheiß Tor von Gregoritsch. 1-1 gegen Augsburg. Ja. Vor irgendwie, aber da war es ja wegen Corona, dass da nur so wenig Zuschauer zugerufen, aber dann halt, weißt du, zum halben Olympiastadion. Noch nicht mal halb. Naja. Und natürlich alle, die jetzt da in den sozialen Medien da halt, wir haben es ja jetzt schon mal schön erklärt, da Wollschläger so angegriffen haben.
Haben sie? Ich hab's nicht gesehen.
So ein gesehen. Bisschen. Und dann auch, warum Belfodil nicht? Und hier, was soll das? Und haben sich auch alle aufgeregt. Meinen, jetzt lass doch mal den Wollschläger in Ruhe. Und deswegen alle, die jetzt mal wieder, kommt mal
alle ich sag's runter. Ich sag's ja immer wieder, dieses Social Media, ne? Also bei Insta haben wir auch schon tausendmal gesagt, da irgendwelche 14-Jährigen, die seit einem Jahr Hertha-Fan sind und sowas. Ey,
sorry, einfach mal wieder ein bisschen runterkommen.
Ja.
Und dann ein Spiel noch, schaffen wir jetzt noch. Ja. Oder zwei quasi.
Ja. Oder vier.
Das müssen wir jetzt einfach.
Apropos, ey, zweite Liga, ne? Also, muss man mal kurz erwähnen, wie unfassbar spannend ist das da bitte an der Spitze? Ja. Also, weil ich gerade, ne, Relegation dachte so, ey. Und das Übelste ist ja, also am meisten tun mir, glaube ich, gerade die St. Pauli-Fans leid, die so eine krasse Saison spielen. Jetzt sind die abgerutscht auf den vierten, jetzt kommt HSV noch dazu, wo es auch keiner gedacht hätte. Und jetzt haben sie 10 Corona-Fälle.
Ja.
Ist das bitter, ey. Also, Ich vergleiche es ja mit Hertha Union. Ich kann mir jetzt die HSV-Fans vorstellen, ne? Für die war auch so, oh, wir schaffen wieder nicht den Aufstieg, dafür steigt Pauli auf und jetzt schaffen sie es irgendwie noch und genauso wie wir es jetzt vielleicht noch schaffen und Union gleichzeitig nicht DFB-Pokalsieger wird und so, aber unfassbar bitter und so eng. Also es könnte ja sein, dass Schalke, HSV und Bremen alle wieder hochkommen. Kann auch sein, dass HSV am Ende wieder unglücklicher Vierter wird oder, weiß ich, Darmstadt setzt sich noch durch oder so.
Ja, genau.
Unfassbar, wirklich. Krass, krasse zweite Liga. Genau. Schmock der Woche bei mir, die Bayern. Ich, wie gesagt, ich habe das Spiel nicht gesehen und so, aber ich habe auch lange nicht mehr die Bayern an sich, einfach den FC Bayern zum Schmock der Woche genannt. Und die haben es einfach mal verdient, auch weil sie jetzt nach Ibiza fliegen. Und ich schmocke sie schon mal vor, falls sie gegen Stuttgart nicht alles raushauen. Einfach mal so die Bayern.
Dann positiv, Atze der Woche. ist für mich Davy Selke.
Oh, okay.
Einfach so, weil er ein geiler Typ ist.
Weil das einfach unser Davy ist. Ja, haben wir auch schon tausendmal gesagt, hätte auch keiner denken können, dass der Typ, also dass er überhaupt bei Hertha bleibt vor der Saison mit Jovetic und Belfodil, hätte man ja gedacht, dass er geht. Und jetzt spielt er schon wieder so eine wichtige Rolle. Ich habe tatsächlich, Atze der Woche ist für mich einerseits Felix Magath, weil 500. Bundesligaspiel, muss man mal erwähnen. Genau. Krasser Typ, geiler Typ. Und dazu für mich der viel größere Atze der Woche, der SC Freiburg.
Oh ja.
Wegen dieser geilen Aktion, keine gemeinsamen Fanschals mit RB Leipzig bereitzustellen. Das gehört einfach Lob und Anerkennung und das feiere ich sehr.
Gut.
Prost auf Freiburg.
Hätte tatsächlich, ist mir apropos Felix Magath gerade, die auch schon wieder fast wie eine neue Kategorie, könnte man eigentlich auch noch fast einspielen. Das ist nämlich Fußballspruch des Jahres.
Ui.
Und da hat mir ja einmal schon mal ein Kumpel mal erzählt, dass Felix Magath quasi nach der Union-Niederlage, da war ich aber auch so richtig down, dass ich mir die PK gar nicht angeguckt habe oder ich auch gar nichts mehr damit zu tun haben wollte. Ich dachte mir, ist jetzt egal. Und mein Handy da in Ruhe gelassen, hatte da ja auch frei und musste mich jetzt damit nicht so beschäftigen, war doch sehr froh darüber.
Mhm.
Und dann meinte er nur quasi, dass Magath irgendwie gesagt hat, dass wenn Hertha gegen einen schwächeren Gegner gespielt hätte, dann hätten wir halt gewonnen.
Ja.
So, und jetzt habe ich mir das nochmal angehört und so, der Satz ist quasi nie gefallen so.
Ja.
Ich weiß jetzt schon, was er gesagt hat. Also er hat halt quasi, oder seine Wahrheit eben auch eher darauf angekriegt, es jetzt auch nicht genau hin, aber es war halt so quasi, dass eben jetzt, oder dass Union halt einfach zu stark war und dass wir jetzt eben andere Gegner auch noch kommen und dann haben wir bessere Chancen so. Und er hat ja im Endeffekt recht gehabt so.
Ja, das würde ich tatsächlich erst küren, wenn wir am Ende auch die Klasse halten.
Eben, aber jetzt, also wie gesagt, also, dass wir dann bessere Chancen haben gegen schwächere Gegner, so war es eher so. Oder halt nicht, weil Union war jetzt einfach in dem Moment und muss man auch mal zugeben, die haben uns halt leider überholt. So.
Ja, also nicht als Nummer 1 der Stadt oder so, aber in der Tabelle stehen sie vor uns. Ja.
Dieses Jahr und letztes Jahr auch. Und halt
ja, trotzdem.
Vom Team, vom allem und so.
Trotzdem.
Und dann, aber darum geht es jetzt auch gar nicht, denn wenn ich dir nämlich die PK von vor dem Spiel jetzt gegen Bielefeld angehört hast, da gab es nämlich einen sehr schönen Satz von Felix Magath gleich zu Beginn. Wurde er nämlich auch auf sein Jubiläum angesprochen. Und da hat er gesagt, ich bin erregt, aber natürlich nicht freudig. Das ist für mich der Fußballspruch des Jahres. Ich bin erregt, aber nicht freudig.
Ja, der ist gut. Ich würd mir da gerne noch mal ein bisschen Zeit nehmen, ein bisschen Kram.
Ja, eine Kategorie, also quasi als einer der Vorschlag,
weiß ich. Ja, erwischst du mich jetzt hier auf dem kalten Fuß, aber können wir gerne mal kicken. Ich bin sicher, da gibt es auch noch irgendwelche Sprüche von Jens Lehmann oder Stefan Effenberg oder Lothar Matthäus.
Gut, aber wie stehst du denn überhaupt jetzt quasi, hast ja nämlich kurz nochmal angesprochen hier mit unserem Präsidentenabwahl, die theoretisch am 31. Mai ist sie, glaube ich, ne? Also Ende Mai, das ist das letzte Mal.
Aber da ist doch nicht schon die Wahl,
oder? 29. Mai.
Ja, 29, aber da ist doch nur Mitgliederversammlung, da ist doch noch nicht die
Wahl ist nicht, aber halt quasi die Abwahl kann sein.
Ja,
aber er wird dann nicht neu bestimmt. Also es ist jetzt nicht so, wir wählen jetzt mal Gegenbauer ab und dann haben wir auch gleich sofort den Gegenkandidaten und fertig.
Ja. Die Frage ist jetzt, ob ich will, dass Gegenbauer abhaut oder was?
Ja, ob wir jetzt quasi dann unseren alten Ultra...
Ja, das ist, also ich
als Präsident haben, ich fände es gar nicht so schlecht irgendwie.
Ja,
aber ich weiß
auch
nicht.
Es kann halt auch voll gefährlich sein. Ich habe es jetzt erst kurz, bevor wir aufgenommen haben, gelesen. Ich weiß über den Typen noch nicht mehr. Der hat ja auch irgendwie eine Agentur. Müsste man sich irgendwie mal angucken, was der so für Ansichten hat und so. Ich meine, wenn ein Ultra-Mitglied der Harlequins wirklich Präsident werden würde, das ist halt, das geht dann schon ziemlich stark in eine Richtung und ich weiß nicht, wie viel Fachwissen auch in den nötigen Bereichen dann da ist. Also er hat auch wirtschaftlich Ahnung und so, wie ich mitbekomme, aber ist alles noch zu frisch und so. Ich glaube,
ich habe da auch noch nicht so eine positive,
also
eine krasse Meinung.
Fakt wäre, dass du jemanden da hättest, der für Hertha brennt und der Hertha liebt und der
für den
Hertha immer im Vordergrund stehen würde und der auch die Nähe zu den Fans und die Verbindung zu den Fans und so nach vorne stellen würde.
Ja.
Das natürlich, aber ich bin mir nicht sicher, wie es um Kompetenz in der Position und so aussieht. Gar nicht, um ihm zu nahe zu treten, so, aber
wie gesagt, wir haben ja letztes Mal auch schon mal so halb drüber geredet und gemerkt, dass wir überhaupt keine Ahnung haben, was ein Präsident eigentlich macht.
Ja, hast du dir nicht die Folge mit Anne angehört?
Ja, doch, was das Präsidium macht, aber was jetzt Gegenbau alles macht.
Ja. Ja, lass uns das auch nochmal ein bisschen hinten anstellen, mal gucken, wie die Mitgliederversammlung läuft. Also klar ist, dass er gerade nicht den Rückhalt hat, den man haben sollte, war ja auch schon bei der letzten Wahl klar.
Also stark war halt, wie jetzt dass sich ja auch die Harlequins auch schon stark positioniert haben oder ganz klar, ne, mit eben Gegenbauer und Windhorst raus.
Ja.
Und das Gute ist, dass er jetzt eben kein so ein Windhorst-Jünger ist, sondern ihm einer klaren Haltung, starke Meinung wahrscheinlich.
Ja.
Und eben auch dann eher halt, weißt du, noch für diese Tradition dann eher steht.
Ja, sehe ich auch so, aber ist gerade ein bisschen schwer, so mit so Halbwissen.
Oder mehr so Fan-Team. Also es passt ja gerade, wie Bild versucht es ja gerade extrem, da so ein Keil da noch quasi weiter reinzuschieben.
Ja.
Und fährt halt die ganze Zeit diesen Film, dann, dass Hertha da das noch ignoriert und da die Hertha-Fans abstraft.
Das,
und so.
Genau, das wollte ich auch noch kurz ansprechen.
Und
das
macht da so ein Problem draus.
Das habe ich im Stadion natürlich auch gesehen. Es waren 3000 Herthaner dabei und am Ende kommt man nicht zur Kurve. Es ist auch ein schwieriges Thema. Eben. Ich habe ja in den letzten Wochen gesagt, dass ich es verstehen kann und so. Und ich verstehe es auch irgendwie immer noch. Aber ich wünsche mir...
Aber ein, zwei Mal und dann ist es auch gut.
Genau, oder wie gesagt, so ein Kompromiss. Du musst ja nicht an die Kurve rangehen, aber du kannst doch von Weitem wenigstens mal klatschen und dich bedanken. Du musst nicht in die Kurve und diesen Dialog suchen, aber stellt euch 30 Meter entfernt hin, klatscht kurz und dann wenigstens die Anerkennung kurz zeigen. Ich wäre dafür so ein Kompromiss. Ich habe jetzt gelesen, dass der alte Frank Zander da den Vermittler spielen will und sich natürlich wünscht, dass er vor der vollen Ostkurve gegen Mainz immer wieder auftreten darf. Ich weiß nicht, wie sehr Freddy ein Frank-Zander-Fan ist. Aber
irgendwie habe ich gerade dieses Gefühl, hatten wir immer, wenn Frank Zander live aufgetreten...
Dann ging es in die Hose,
ja,
so wie mit einem Sondertrikot oder
und
so.
Und deswegen habe ich gerade, sage ich ganz klar, no to Frank Zander.
Frankie, vergiss es.
Also so nicht. Aber ich finde es gut, dass er seine Bude behalten darf.
Frankie,
ja. Frankie hatte richtig Stress.
Ach, was war da nochmal?
Mit Vermieter und so.
Ja.
Aber Frankie hat sich durchgesetzt.
Ja.
Bester Mann.
Okay, ey, ich würde sagen, alles große Themen, die wir irgendwie jetzt mal für die Sommerpause dann anstellen können. Alles, was wir jetzt hier kurz angesprochen haben. Ich habe sonst auch nichts mehr.
Schwolo und Christensen haben wir noch. Schwolo soll weg.
Ja,
und
aber
Christensen
das,
die neue Nummer 1.
Das gehört für mich zum Umbruch und so. Ich, weißt du, das...
ja, das können wir ja nochmal...
Ja, aber jetzt die Torwartsituation bequatschen. Ich habe ja gesagt, ich würde mir wünschen, dass man Lotka vielleicht nochmal ein Jahr ausleiht. So wie der Artikel, der eine heute klang, baut man auf Christensen als Nummer 1. Du hast es gesagt, Bobic war bei Brighton gegen Sheffield in der englischen zweiten Liga. Hast du mal geguckt, wer da im Tor? QPR, genau, Queen's Park.
War es überhaupt gegen Sheffield? Ich weiß es gar nicht
mehr. War gegen Sheffield United. Und
nee, ehrlich gesagt habe ich nicht.
Also
tatsächlich nicht.
Es hieß in dem Artikel, dass er wohl da war, um sich einen Torwart anzugucken.
Auch, ja.
Auch, es kann natürlich auch sein, dass er sich einen anderen angeguckt hat. Ich habe jetzt nicht geguckt, wer da im Kasten steht. Es kann natürlich auch sein, dass man da nur nach einer Nummer 2 schaut, weil man mit Christensen plant oder was weiß ich. Aber es ist alles schon wieder so viel Mutmaßen.
Ja, ich bin mal gespannt, ob wir dann überhaupt, also dass Schwolo jetzt abgegeben werden soll, das kann ich nachvollziehen. Er hat jetzt nicht irgendwie die konstante Leistung gebracht, die wir uns alle erhofft haben.
Ich glaube, er passt einfach nicht nach Berlin. Ich glaube, das ist, und das habe ich mit meinem Kumpel auch noch mal besprochen, du musst halt auch irgendwie der Typ sein, der in diese Großstadt passt, der mit diesem ganzen Druck hier umgehen kann. Wir hatten da auch kurz noch mal über die Saison 08-09 gesprochen, was für Typen wir da hatten. Mit Voronin, Pantelic, Simonic.
Genau, aber andererseits würde ich ihn jetzt auch nicht unbedingt vom Hof jagen, weil ich weiß auch, wie sich alle auch gefreut haben, dass er überhaupt zu Hertha gekommen ist, weil er wurde da ja auch schon als krasser Torwart gehandelt, quasi auch so Art Nummer 3, so halb, der da halb an der Nationalmannschaft gekratzt hat. So.
Weil er in Freiburg auch
hingepasst hat.
So.
Weil er richtig gute Leistung gezeigt hat und das hat er jetzt bei uns viel zu selten geschafft, wenn überhaupt dann. Aber trotzdem kann ich jetzt nachvollziehen, kann aber auch gut sein, weil das ist eben, weil der Transfermarkt ist halt eben so schwierig. Und man sieht es jetzt auch bei Birki, hat man super gesehen. So einfach wirst du jetzt auch nicht irgendwie dann einen Torwart los, den du zur Nummer 2 degradiert hast. So.
Klar. Also ich habe auch nochmal überlegt.
Bin ich mal gespannt.
Ich finde halt, Schwolo hat ja bei Freiburg und bei Bielefeld gespielt, also eher in kleineren Städten und Bielefeld. Ortega wird Bielefeld wahrscheinlich verlassen.
Der soll mal kommen, ja.
Ich fände es wirklich, ich meine, es wird wahrscheinlich nicht drin sein, weil auch Bayern ist an Ortega dran und so, aber ich fände einen Wechsel, einen Tausch, Ortega mit Schwolo, hammergeil. So. Ich glaube, Ortega würde krass gut zu uns passen.
Schwolo hat ja mal in Bielefeld gespielt.
Meine ich ja gerade. Hörst du mich nicht zu?
Oder? Nee.
Genau, Schwolo würde halt super nach Bielefeld passen und Ortega würde geil zu uns passen. Das wäre ein mega geiler Tausch. Also wenn das machbar wäre, das wäre, glaube ich, eine Win-Win-Win-Win-Win-Situation.
Ja, etwas überraschender fand ich dann aber, und da muss ich sagen, das fände ich nicht so geil, dass auch Rüne Jahrstein wahrscheinlich gehen soll.
Ja.
Okay, er hat jetzt nach seiner Corona-Erkrankung dann auch nochmal eine Knieverletzung gehabt, aber der hat ja wirklich seit einem Jahr, also es war im April letzten Jahres, gab es die Corona-Erkrankung und seitdem war er nicht mal mehr im Kader.
Ja, er ist halt 38, ne?
Ich 37.
Weiß nicht, ja, aber ich weiß nicht, wie der überhaupt.
Torhüter sind wie Wein.
Ja, aber nicht, so. Aber der war ja von Corona auch ziemlich stark getroffen. Ich weiß nicht.
Aber er trainiert ja jetzt wieder seit ein paar. Also trotzdem fände ich, ja, aber dann wenigstens halt quasi hast du noch so einen erfahrenen Backup. Ja, ja. Und dann kann ich mir jetzt irgendwie nicht vorstellen, dass wir jetzt irgendwie so einen zweiten oder halt einen Torwart aus der zweiten englischen Liga holen und dann haben wir dann noch Christensen, wo wir auch alle gesagt haben, ey, alles cooler Typ, richtig geil und so, aber ich habe ihn noch nie spielen sehen. Wirklich, ich habe einmal mal halt das U21-Nationalspiel da zwischen, also bei der U21-EM zwischen Deutschland und Dänemark damals so halb verfolgt, aber ganz ehrlich, ich habe da nicht auf Christensen geachtet und mir ist jetzt auch nicht aufgefallen, dass ich dachte, Mann, was steht denn da für ein krasser, geiler Keeper da im Tor?
Ja, ey, ganz ehrlich, ich muss mich gleich um Babymann kümmern, ich habe keine Zeit mehr heute.
Gut, dann machen wir das jetzt mal.
Richtig auf heißen Kohlen gerade. Dann ich wollte eine Sache noch erwähnen. Paul Dardai war beim Amateurspiel.
Geiler Typ.
Hast du gesehen? Hat mich richtig gefreut, so mal sein Gesicht wieder zu sehen und zu sehen, dass er immer noch bei Hertha dabei ist und so. War auch klar, aber war schön zu sehen.
Komm, dann lassen wir das.
Genau. Genau, was dann sagen wir noch? Mainz sind wir beide im Stadion. Du bist am Arbeiten.
Ja.
Ich bin natürlich in der Ostkurve. Und Samstag, 18:30, Topspiel. Es geht um alles.
Eben. Mach mal den Ausblick hier. Wir wissen ja Mainz nicht so gut drauf.
Ja.
Eine kleine Sache sage ich nochmal, was ich die Befürchtung habe oder ich mich ehrlich gesagt quasi festlege. Eine These. Wir werden in dieser Saison keinen Elfmeter mehr bekommen und damit ist Dodi Lukebakio unser einziger Elfmetertorschütze.
In was? In dieser Saison?
In dieser Saison.
Hat der am Anfang noch einen Elfmeter gemacht?
Nachdem er sich mit Davy Selke gestritten hat und sich durchgesetzt hat.
Gegen wen war das nochmal?
Gegen Wolfsburg. Gegen seinen aktuellen Arbeitgeber.
Oh Gott.
So,
ja,
dann lassen wir
das. Babymann hat, ja, der ja. Ist auch schon unruhig. Genau, Leute, in diesem Sinne, wir sehen uns nächste Woche im Stadion. Kommt alle hin, verschenkt eure Freikarten, sagt Oma und Opa Bescheid, wie immer. In diesem Sinne,
ha ho he,
Hertha BSC.